Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag und einen guten Morgen, Südtirol. Herzlich willkommen. Mathematik, diese ganzen Zahlen, damit beschäftige ich mich vielleicht während meiner Schulzeit und dann brauche ich sie sowieso nie wieder. Ja, das dachten viele von uns. Und dann kam Corona. Und viele Zahlen und viele Rechnungen, viele Hochrechnungen. Und wir haben doch wieder den Mathematiker in unser Leben gelassen. Der Biostatistiker Markus Falk ist einer der meistzitierten Experten in Südtirol im Moment seit Corona-Ausbruch und der meistdiskutierten auch. Und den Menschen hinter diesen Zahlen lernen wir heute einen Vormittag lang kennen. Das freut mich sehr. Einen schönen guten Morgen, Herr Falk, und herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, schönen guten Morgen.
Den Menschen dahinter und hinter dieser markanten schwarzen Brille auch, die vielen aufgefallen ist, schon beim ersten Mal anschauen. Ja, lernen wir heute kennen, Ihre Arbeit vor allem auch, das, was Sie damit bewirken können und möchten. Ja, und warum habe ich Sie eigentlich eingeladen? Das können wir gleich als allererstes besprechen mit Markus Falk. Bis 12 Uhr hier gleich. Südtirol 1. Warum soll ich da bitte schön kommen zu diesem Interview? Warum laden Sie mich ein in das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1? Für sich oder vielleicht für den Sender oder für wen? Das hat mich so direkt noch niemand gefragt, muss ich sagen, den ich hier zum Frühstücksratscher eingeladen habe. Und gerade deshalb interessiert mich diese Frage, die mir der Biostatistiker und einer der Corona-Fachleute bei uns hier in Südtirol, Markus Falk aus Bruneck, ganz auf Anhieb gestellt hat, als ich ihn angerufen habe. Warum haben Sie mich das gefragt?
Ja, es ist ja nicht alltäglich, dass ich jetzt irgendwie eingeladen werde in so Sendungen. Ich habe normalerweise eigentlich ein sehr verstecktes Leben und berichte normalerweise unter Anführungszeichen meiner Kundschaft. Und wenn jetzt quasi sozusagen die Südtiroler unter Anführungszeichen meine Kundschaft werden, dann braucht normalerweise derjenige etwas von mir und deswegen meine Frage.
Aber haben Sie es jetzt verstanden, warum ich Sie eingeladen habe? Ich möchte einfach, dass die Menschen ein bisschen kennenlernen, wer dieser Mann ist, der doch wirklich so viel Einfluss hat momentan auf das Leben hier in Südtirol.
Ja, das mit dem Einfluss würde ich jetzt mal relativieren, aber sagen wir so, ich kommentiere recht fleißig das aktuelle Zeitgeschehen und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man einfach eine fundierte Darstellung des Geschehens auch der Öffentlichkeit vermitteln kann, denn es nützt relativ wenig, wenn ich bestimmten Entscheidungsträgern berichte. Die Maßnahmen müssen ja von allen mitgetragen werden und dafür braucht es natürlich ein bestimmtes Verständnis. Und das kann man natürlich nur damit erreichen, indem man vernünftig kommuniziert und auch informiert.
Eine Frage an Sie jetzt als Mensch. Sollten wir wieder ein bisschen gechillter werden und ein bisschen gelassener allem gegenüber?
Wir haben jetzt eigentlich, wenn es um Corona geht, wir sagen immer after peak. Das heißt, wir sind über den Gipfel drüber. Und es kommt kein weiterer. Also das war es tatsächlich gewesen. Okay. Aber der Weg bis ins Tal ist noch lang. Das ist jetzt das Problem. Und deswegen sage ich, könnten wir eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Das Problem ist nur, wir müssen es richtig angehen. Sonst geht das Ganze natürlich wieder schief.
Das versuchen wir heute am Vormittag auch so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken, dass wir das auch richtig verstehen. Wir alle, die wir das jetzt gehört haben. Der Biostatistiker und Mathematiker rechnen natürlich Lester am Computer. Also das sind Modelle, die das machen. Auch was sie vor Corona gemacht haben vielleicht. Das können wir gleich besprechen mit Markus Falk in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 hier heute. Eine neue Mutante oder Corona-Variante, die Impfdiskussion, Herdenimmunität oder Gemeinschaftsschutz, wie er es nennt, der grüne Pass, die potenzielle nächste Welle im Herbst, die doch in den Köpfen vieler herumspukt, weil der letzte Herbst einfach ein harter war. Zu alledem kommt irgendwann der Mann zu Wort, mit dem wir heute hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, zum Kaffee sitzen, der Biostatistiker Markus Falk. Sie müssen so viel sagen zu diesem Thema, im Detail immer. Was fühlen Sie aber selber inzwischen zu diesem Thema?
Oh, das ist jetzt es ist so nicht, ich lebe mittlerweile dieses Corona unter Anführungszeichen. Ich habe zu Hause zum Beispiel Redeverbot. Da gibt es jetzt mittlerweile ganz klare Spielregeln, sonst würde ich nichts anderes tun, wie über dieses Ding da sprechen. Es ist so, ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich meistens in der Diskussion mit anderen dann lerne. Also ich lerne einerseits, was ist den Leuten wichtig und manchmal, wie soll ich sagen, verstehe ich es im Gespräch erst selber. Und deswegen suche ich natürlich auch selber das Gespräch bin auch meinen Freunden schon lästig geworden damit, weil es heißt, ah, wenn der Falk kommt, dann bitte kein Covid. Und es endet dann aber meistens trotzdem irgendwann in dem Thema. Ja. Das gehört einfach dazu, nicht? Also wenn Sie Extremsportler sind, dann werden Sie zwangsläufig immer mit diesem Thema zu tun haben. Sie können das einfach nicht ausblenden. Und so ist es auch, wenn Sie sich mit eben jetzt dieser Pandemie beschäftigen. Ich muss täglich schauen, dass ich am Laufenden bleibe, dass ich mich aktualisiere, dass ich dann verstehe, was machen die aktuellen Zahlen. Deswegen, das kann man sehr wohl ein bisschen vergleichen mit so einem Marathonlauf. Der einzige Unterschied ist, wir waren nicht vorbereitet darauf.
Ja. Wahrscheinlich kriegen Sie auch viele Fragen gestellt, oder? Also ich glaube, dass Sie da gar nicht mit dem Thema kommen müssen, sondern herwärts sozusagen wird Ihnen andauernd wahrscheinlich.
Es gibt natürlich viele Fragen, aber sie sind irgendwo immer ganz ähnlich. Okay. Denn schlussendlich, beispielsweise derzeit, will jeder wissen, wie wird es im Herbst.
Ja, klar.
Nicht? Das ist der Klassiker momentan. Und das Problem ist, das hängt sehr, sehr stark von dem ab, was wir als Einzelner dann schlussendlich machen. Das ist momentan, ist es gerade eine heikle Phase. Man sieht noch nicht alles, deswegen sind viele auch nicht richtig eingestellt auf das, was kommen könnte. Deshalb ist es genau jetzt wichtig, dass man eigentlich richtig mit der Information rausgeht. Hier in Südtirol kommt aus meiner Sicht erschwerend hinzu, die ganze Diskussion um die Impfpflicht, die macht das Ganze jetzt natürlich nicht leichter.
Ja.
Und man muss jetzt hier sehr pragmatisch, aber auch bei den Tatsachen bleibend, sich ansehen, welche Optionen das man hat. Ich glaube, ein Problem, das viele für den Herbst gar nicht so beachtet hatten, ist, dass wir natürlich noch sehr, sehr viele Kinder haben, die nicht immun sind. Wenn die jetzt alle auf einmal krank werden würden, das würde jetzt die Krankenhäuser nicht füllen, aber das würde dann den Eltern und den Familien zu Hause natürlich große Schwierigkeiten machen, wie dann auch der Schule.
Mhm.
Und deswegen muss man da jetzt schon ganz klar informieren und sagen, Achtung, wir können nicht kopflos in diesen Herbst eintauchen, sonst erleben wir wiederum ein blaues Wunder.
Ja, über den Herbst möchte ich später noch weitersprechen. Vorher, was waren die Rechnereien, die Sie vor Corona immer gemacht haben? Also es gab ja ein Leben davor, wo wir gar nicht wussten, dass es sowas wie Biostatistik gibt vielleicht.
Es ist so, der Biostatistiker, der ist immer, wie soll ich sagen, am Rande mit dabei. Nicht? Also wir tauchen auf in der klinischen Forschung, in der Grundlagenforschung, begleiten beispielsweise klinische Studien. Da geht es dann darum, ist eine Therapie tatsächlich wirksam? Ist ein Medikament tatsächlich wirksam? Wenn wir an die Epidemiologie denken, da geht es darum, okay, wie sieht es momentan mit den Erkrankungsraten aus? Steigt momentan die Krebsinzidenz oder fällt sie oder tun sich irgendwelche Erkrankungen hervor, was sind die Risikofaktoren dafür und Ähnliches. Und deswegen stehen wir normalerweise auch gar nicht im Vordergrund, sondern arbeiten zu.
Feuer und Flamme, Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernhardi.
Muss man ein Streber sein in der Schule, um Mathe zu studieren? Biostatistiker Markus Falk.
Ich glaube, die Mathematik, also die muss man... Also es ist so, jeder kann rechnen lernen, aber sie brauchen natürlich, so wie der Sportler dann auch, ab einer bestimmten Stufe auch bestimmte Voraussetzungen, damit ihnen das dann auch Spaß macht.
Ja, haben Sie gleich Spaß daran?
Ich habe unheimlich viel Spaß daran, ja, natürlich.
Wie sieht diese Arbeit aber aus? Also Sie sitzen am Computer und füttern Ihren Computer dann mit Daten.
Also das Spannende an dem ganzen Geschehen ist, wir arbeiten eigentlich immer nur mit Modellen. Und ein Modell ist eine ganz, ganz schlechte Skizze der Realität.
Ja.
Und ich sage absichtlich ganz schlecht, weil sie wirklich nur, wie soll ich sagen, wie bei einer Karikatur wirklich nur diese ganz exakten, feinen Striche enthält, sodass man das Gesicht erkennt. Aber mehr kann das Modell nicht. Und das Spannende dabei ist, wenn wir dann Daten kriegen und wir planen zum Beispiel ja Studien, ohne jetzt viel zu wissen, sondern einfach nur mit ein paar Kennzahlen. Wenn wir dann aber die Daten kriegen und sehen, das verhält sich genauso, wie wir das vorhergesagt haben, dann haben Sie so wie ein Fußballspieler ein Tor geschossen und dann freuen sie sich natürlich. Also das macht natürlich unheimlich Freude. Mhm. Und was viele nicht glauben, dieses Corona ist sowas von vorhersehbar, dass wir eigentlich manchmal uns fragen, wie dumm wir sind, dass wir nicht besser darauf achten.
Warum sind wir so dumm? Oder was läuft da falsch?
Also wenn ich hier dumm sage, dann muss ich ganz, ganz große Anführungszeichen drumherum machen.
Okay.
Weil ich meine damit nämlich nicht den Einzelnen, sondern ich meine immer wir in unserem Verhalten.
Ja.
Also ich mache ein Beispiel. Wir haben festgestellt, dass hier in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, die wirksamste Methode war, und ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, als man die Leute in den Gemeinden eingesperrt hatte. Das war aber gleichzeitig die unliebsamste Methode. Also jeden, den Sie jetzt fragen, der sagt, um Gottes Willen, sowas möchte ich nicht nochmal haben. Und der Witz ist jetzt folgender, wir hatten immer auf diese Eigenverantwortung gesetzt. Und jeder sagt zu sich selber, das kann ich. Ich kann aufpassen. Jetzt stellen Sie sich ein Sommerfest vor, wo Sie wohl wissen, dass man auf Abstand bleiben muss und vielleicht auch die Maske verwenden sollte, hingehen, viele Leute treffen, dann werden Sie sich selber innerhalb von kürzester Zeit ohne jegliche Schutzmaßnahme vorfinden. Sie feiern vielleicht und erst danach stellen Sie fest, um Gottes Willen, ich habe mich jetzt eigentlich komplett daneben benommen. Mhm. Das meine ich jetzt mit Dummheit.
Ja, ja, weil wir keine Maschinen sind. Einfach.
Wir sind keine Maschinen und wir haben gewisse Automatismen und wenn wir bestimmte Möglichkeiten kriegen, dann geschieht etwas ganz automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken. Und das ist eben das Gefährliche. Und deswegen sind so Einsperrmaßnahmen unheimlich effizient, weil sie nämlich dieses, sich selber überschätzen, unterbinden.
Ja.
Weil sie einfach sagen, wenn du rein raus gehst, dann musst du getestet sein, basta. Mhm. Da kannst du jetzt glauben, was du willst. Das ist jetzt einfach so. Ich kann jetzt schon sagen, dass diese ganze Pandemie, die wird der Menschheit noch viel, viel lernen. Wir werden von diesem Coronavirus noch sehr, sehr viel lernen. Jetzt ist nur zu hoffen, dass wir die Pandemie selber dann bald überstanden haben. Dann können wir aus dem Vollen dann schöpfen.
Die Uhr zurückgedreht um 1,5 Jahre. Wie war der Moment, als Sie das erste Mal gesehen haben, dieses Virus von China aus, das hoppla?
Ja, es gibt da einen guten Zufall oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe mich vorher mit den Masern beschäftigen müssen.
Aha.
Weil wir haben nämlich, das wissen die wenigsten, ein Riesenproblem mit den Masern, vor allem in der Generation um 30 plus minus 5
okay.
Jahre. Da sind unheimlich viele ohne Masernimpfung unterwegs. Und wenn Sie jetzt Masern mit 30 kriegen, dann haben Sie folgendes Problem, dass Sie nämlich einen Teil oder einen großen Teil Ihres Immungedächtnisses verlieren. Es kann dann sein, dass Sie jeden Schnupfen oder
okay.
jedes Wehwehchen aufgreifen. Und mir ging es damals darum, wie kann ich das abschätzen? Und hatte mir damals schon Modelle zurechtgelegt, mit denen man das modellieren kann. Sprich, was passiert, wenn irgendwo in Südtirol ein Masernfall ist, wir so und so viele Leute haben, die nicht immun sind.
Okay.
Und als ich dann gesehen hatte, was sich da, das war im Februar, wie die Zahlen jetzt steigen.
Aha.
Ich habe dann gesehen, okay, jetzt gibt es die ersten Fälle in Italien. Aha, jetzt kommt der dazu. Und dann wusste ich sofort, Achtung, das liegt außerhalb von jedem Konfidenzbereich. Da kommt jetzt was. Und zwar, das kommt jetzt dick und groß. Deswegen war für mich damals, wie soll ich sagen, ich war so in einem Alarmzustand.
Ja.
Sie merken etwas, aber keiner versteht, was Sie jetzt sagen wollen.
Rufer in der Wüste.
Ja, das war fürchterlich.
Ja, ja, ja.
Das war fürchterlich und deswegen war ich zu der Zeit unheimlich dann aggressiv aufgetreten auch, weil ich eben gesagt habe, das gibt's doch nicht, keiner versteht das, da kommt jetzt eine Riesenwelle und die sehen das nicht. Es muss irgendwelche Wege geben, wie man das den Leuten dann näher bringt, wobei ich mit Leuten eigentlich jetzt in dem Fall die Entscheidungsträger meine.
Ja.
Denn es ist komplett verschlafen worden, aber komplett. Aber da will ich jetzt keinen persönlichen Vorwurf machen. Man wusste das einfach nicht besser.
Ich glaube
nicht?
Auch, dass es damals noch schwierig war, auf Leute wie Sie zu hören. Ich sage es jetzt einfach so, wie es
ja,
ist,
ja,
weil, man,
genau.
weil man sich dachte, ja, was rechnen kann der viel.
Genau, ganz
also,
genau.
Ist wirklich so. Gut, wer ihn um Rat fragt, der hätte gerne eine einfache Antwort, die es aber schwerlich gibt. Das ist eine große Herausforderung und Verantwortung, von der wir heute sicher auch noch sprechen am Vormittag. Der Biostatistiker Markus Falk heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
10:30 gleich. In die Welt eines der bekanntesten Corona-Ansprechpartner unseres Landes tauchen wir heute ein. In die Welt des Biostatistikers Markus Falk, der seit Corona noch genauso gut schläft, ja oder nein?
Also ich musste mir angewöhnen, dann schon irgendwann mal auch schlafen zu gehen. In der Anfangszeit, da wusste ich jetzt nicht mehr ganz genau, was jetzt, welche Tageszeit wir haben. Ich hatte mir da so einen komischen Rhythmus angewöhnt von 4 Stunden arbeiten, 4 Stunden schlafen. Ja, weil es kamen nämlich die Daten immer zeitversetzt aus der ganzen Welt daher. Mich interessiert ja nicht nur Südtirol, ich wollte immer wissen, wie sieht es insgesamt aus. Und
ja, klar.
Man darf nicht vergessen, wir haben Meldedaten, das heißt also, wir haben schlussendlich irgendwo einen Beamten, der dann irgendwann Daten eingibt und die dann abspeichert. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Unwahrheit kriegen, aber da ist dann halt das Wochenende auch mit drinnen. Und es ist ja ganz lustig, an den Corona-Zahlen sieht man, welche Staaten so einen Wochenrhythmus haben und welche nicht. Also bei den Russen zum Beispiel gibt es keinen Samstag und Sonntag, da wird immer durchgearbeitet. Bei den Schweizern hingegen, da gab es Samstag, Sonntag nie irgendwas, nicht? Also wie gesagt, mittlerweile habe ich einen vernünftigen Rhythmus gefunden und mittlerweile, ich vergleiche mich jetzt einfach immer wie mit Sportlern, nicht? Also sie müssen sich vor einem Wettkampf dann irgendwann auch angewöhnen zu schlafen und dann kriegt man schon irgendwann den Rhythmus.
Sind Sie sonst auch ein sportlicher Mensch? Weil Sie sich mit Sportlern? Oder was machen Sie gerne zum Ausgleich?
Also ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer und meine Frau sagt immer, sie versteht nicht, wieso ich nicht Hexenschuss habe. Aber das liegt vielleicht an der Sitzposition. Sicher ist, sie brauchen einen Ausgleich dafür und deswegen gehe ich natürlich sehr viel laufen.
Okay. Also Ihre Frau, die lebt in Wien? Und Sie sind hier in Bruneck die Hälfte der Zeit. So, also das ist ein bisschen aufgeteilt bei Ihnen.
Ich pendle so im 2-Wochen-Rhythmus hin und her.
Und momentan haben Sie Ihren jüngsten Sohn hier.
Meine Kinder leben alle in Südtirol. Also
okay.
Sind alle hier. Ich bin mittlerweile sogar schon 2-facher Opa. Also,
ach was?
Ja, schön. Da gibt es alles Mögliche mittlerweile. Okay. Also mein Privatleben sieht genauso bunt aus wie meine Modelle.
Und vor allem, ich weiß, Ihre Musikleidenschaft, die war einst auch so bunt. Oder
ja,
also
die gibt es natürlich,
so
natürlich immer noch, aber komischerweise irgendwann, als ich 50 wurde, habe ich mir abgewöhnt, im Auto Radio zu hören. Ich weiß nicht wieso.
Ach, ehrlich?
Ja. Ich bin natürlich in der elektronischen Musik zu Hause.
Okay, gibt es da nichts, wo Sie sagen, das wäre jetzt so ein bisschen radiokompatibel und das würde ich jetzt gerne hören.
Ja, ich bin leider nicht dieser Hitmensch, aber dafür gibt es ja andere nicht.
Okay, das ist Südtirol 1 heute mit Markus Falk. Und Südtirols beste Musikmix. Dann mache ich das mit der Musik, ja?
Ja, gerne.
Südtirol 1. Einfach schöner frühstücken mit Sarah Bernardi.
Der Biostatistiker Markus Falk. Wir Menschen, wir haben es sehr gerne einfach, vor allem wenn wir Sie nach Ihrer Einschätzung in Sachen Entwicklung der Corona-Zahlen fragen. Es wäre natürlich schön, einfache Antworten zu bekommen. Wie schwer macht das Ihr Leben?
Es ist so, mir ist das Ganze bewusst, dass jemand nach einfachen Antworten sucht und wir bemühen uns dann auch, das möglichst einfach darzustellen. Aber es bedarf beispielsweise, ich nehme jetzt klinische Studien hier, nicht? Da gibt es den Prüfarzt, der muss uns Statistikern erklären, um was geht es überhaupt medizinisch. Wir müssen medizinisch einiges an Wissen mitbringen.
Ja,
wir sind keine Ärzte, aber wir müssen verstehen, um was es da geht, wie das Ganze zusammenhängt, sodass wir dann schlussendlich die Modelle dafür auch richtig anpassen können. Und wenn wir dann ausgerechnet haben, müssen wir in der Lage sein, das in einfacher Sprache zu vermitteln. Weil der Arzt ist ja kein Statistiker, der muss das aber, die Hauptaussage muss er trotzdem verstehen. Und deswegen sind wir von vornherein schon gewöhnt, unsere Aussagen herunterzubrechen. Das Ganze setzt aber voraus, dass man ein bisschen wissenschaftlich denkt. Ich habe einen Spruch, der im Wesentlichen sagt, dass das Einzige, das wahr ist, ist die Lüge.
Ja.
Nicht? Weil die Lüge ist schlussendlich immer wahr. Nicht? Aber die Wahrheit selber muss nicht immer wahr sein. Wir suchen zwar danach und diese einfachen Wahrheiten, die schluckt jeder sofort, aber das sind meistens dann halt eben nicht die Wahrheiten. Nicht?
Ja.
Und da liegt jetzt die Kunst. Nicht? Wie kann ich etwas vermitteln, das einfach herunterbrechen, ohne dass ich jetzt zu stark trivialisiere, dass es schon wieder falsch wird.
Ja,
also das
heißt,
geht nicht.
Sie sind immer einfacher, als Sie eigentlich sein möchten.
So. Ich bin manchmal einfacher, als ich sein möchte, aber ich habe vor allem das erkannt. Es geht schlussendlich ums Vertrauen. Also das heißt also, wenn ich als Fachfrau oder Fachmann jemandem etwas erkläre, dann muss ich auf der anderen Seite auch eine bestimmte Kompetenz mitbringen und es muss mir auch geglaubt werden.
Ja.
Denn ich kann nicht alles erklären. Und diesen Punkt oder das so zu vermitteln, dass jemand mit einer einfachen Antwort versteht, dass er noch nicht alles verstanden hat, aber er glaubt dann, dass das, was ich dann empfehle, auch richtig ist. Wenn wir das erreichen, dann sind wir auf der richtigen Schiene unterwegs.
Oh, sind Sie zufrieden inzwischen mit dem Vertrauen, das Ihnen entgegengebracht wird? Weil Sie haben vorhin gesagt, am Anfang haben Sie da gerufen und keiner wollte es so wirklich verstehen.
Ich habe mir mittlerweile, wie soll ich sagen, jetzt meine Position erschwommen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Sagen wir mal so, ich habe es geschafft, möglichst unabhängig mich zu positionieren. Ich glaube, eine der Stärken von mir ist sicherlich, dass ich viel zuhören kann, wobei ich das zu Hause in der Familie nicht mache, nicht? Also jeder sagt, es muss ein Engel zu Hause sein, da bin ich ein Drache, das gebe ich voll und ganz zu. Und okay. Die leiden auch fürchterlich unter meinen Marotten. Also das ist, ich sehe nach außen hin viel, viel feiner aus, als ich dann tatsächlich zu Abend bin. Ich habe meiner Frau damals gesagt, ich wäre pflegeleicht und sie hält mir das jetzt immer noch vor. Also,
na, ja. Ich muss aber sagen, so als Hausmann taugen sie, gell? Weil die Kaffeetasse, die haben sie schön in das Waschbecken hineingestellt und nicht nur hineingestellt, sondern auch abgespült und gesagt, na, na, ich habe gesagt, na, na, lassen Sie nur stehen. Dann hat er abgespült. Also, das funktioniert.
Ja, wie gesagt, als Wissenschaftler muss man natürlich lernfähig sein, nicht? Und wenn wir in einer Partnerschaft leben, dann müssen gewisse Spielregeln halt funktionieren, sonst bringt es nichts.
Das ist gut. Wir haben über das Vorausrechnen als Biostatistiker gesprochen. Können Sie auch zurückrechnen?
Also man kann auch zurückrechnen, ja. Jetzt von der Datenlage her weiß man noch nicht sehr viel. Also man weiß, dass irgendwas vermutlich um 2015 herum mal gewesen sein muss. Aber wie das jetzt alles genau vorherging, weiß man noch nicht. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen einfachen Antworten, nicht? Das ist jetzt sehr trüb, was da los ist.
Okay.
Und weil es so trüb ist, gibt es natürlich jetzt die, wie soll ich sagen, haarsträubende Überlegungen teilweise, nicht, wo das jetzt hergekommen wäre.
Ja.
Eines, was ich sicher garantieren kann, ist, dass das jetzt keiner so gezüchtet hat in der Art und Weise, das bin ich mir sicher. Spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass man über dieses Coronavirus jetzt vielleicht draufgekommen ist, dass es in der Vergangenheit schon öfter solche Coronaviren-Pandemien gab, die man mit der normalen Grippe verwechselt hatte. 1889 gab es die russische Grippe, die weltweit umherzog. Man muss sich vorstellen, Wien hatte, also ich wohne im 18. Und zu der Zeit kam der 18. dann gerade zu Wien dazu, der war sonst vor selbstständig. Oder war nicht bei Wien. Auf jeden Fall, Wien hatte um diese Zeit ca. 800.000 Einwohner. Und es sind in einem Winter 500.000 Leute erkrankt. Die hatten im Winter keine Chance mehr, die Betriebe offen zu halten und nichts. Das war alles zu. Aber das war damals nicht eben den Coronaviren angedichtet worden, sondern man hat lange Zeit geglaubt, es wäre ein Influenza-Virus gewesen. Aber momentan sieht es aus, dass es auch ein Coronavirus gewesen sein könnte. Die sind halt meistens dann so geendet, wenn es irgendwann alles durchseucht hatte, war es natürlich vorbei. In Wien hat es übrigens 4 bis 5 Jahre gedauert, bis das dann schlussendlich weg war. Die Leute haben sich dann Folgendes erzählt, okay, das ist eine Erkrankung, die macht bei den Jungen den Schnupfen und die Alten sterben. Das Einzige, was in dieser russischen Grippe damals auffällig war, ist, dass es unheimlich viele neurologische Auffälligkeiten danach gab, sodass sie jetzt noch sehr viele Abhandlungen von Ärzten finden, die noch darüber schreiben. Auch daraus kann man dann unter Umständen mal ableiten, wie das jetzt mit dem aktuellen Coronavirus eigentlich aussieht.
Der Biostatistiker Markus Falk in Feuer und Flamme, diesem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute. Noch eine Stunde lang.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Wir haben es gleich 11 Uhr. Herzlich willkommen zur zweiten gemeinsamen Stunde. Ja, was für ein spannendes Gespräch heute am Morgen, oder? Mit einem Mathematiker. Nicht irgendeinem, der Biostatistiker und Corona-Zahlen-Jongleur. Markus Falk, genau, der Mann mit der rasanten schwarzen Brille, der so gerne zitiert wird und den wir heute wirklich einmal sehr privat und auch sehr locker erleben, ist unser Gast heute, noch bis 12 Uhr. Dass ihn Mathe und das Rechnen so sehr fesseln, das hat ihn zum Ausbruch von Corona viele wertvolle Stunden Schlaf gekostet. Das hat er uns vorhin erzählt. Irgendwann hat er sich einen halbwegs normalen Lebensrhythmus wieder angewöhnt. Auch zur Freude seiner Frau natürlich, die auch einmal froh ist, wenn er nicht ständig mit diesem Virus und seinen Zahlen im Gespräch am Mittagstisch daherkommt. Genauso wie seine Freunde. Und andererseits merkt Markus halt auch, wie sehr Menschen an seinen Einschätzungen interessiert sind und ihm inzwischen auch vertrauen. Das ist eine Sache, die zu Corona-Ausbruch ja bei weitem nicht so war. Da hat er aufgrund seiner Erfahrungen gerechnet und gerechnet und gewarnt und gewarnt. Und keiner, vor allem der Zuständigen bei uns in Südtirol, wollte es so recht hören. Was Markus wiederum selber versteht, sagt er, wir konnten es alle einfach nicht besser wissen. Ja, also spannend auf alle Fälle wird sicher auch die zweite Stunde mit ihm. Vor allem der genauere Blick voraus auf die Entwicklung im Herbst und das, was wir dafür tun können. Dazu ein Haufen guter Musik wie immer. Einen schönen Sonntag, Südtirol. Südtirol 1. Der Biostatistiker Markus Falk aus Bruneck ist kein offizieller Experte der Landesregierung. Nächste Frage hier am Südtirol 1 Frühstückstisch. Warum?
Also ich wollte mich nie anstellen lassen dafür. Es gab natürlich entsprechende Nachfragen und ich hatte gesagt, nein, das funktioniert jetzt in der Pandemie nicht. Also ich bin es beispielsweise gewöhnt, jetzt der Pharma zuzuarbeiten und das bedeutet dann, dass sie einen Vertrag unterschreiben und da steht dann drinnen, dass man also über die Ergebnisse nach außen hin nicht berichten darf. Okay. Und das ist eigentlich in unserer Branche üblich, weil wir nämlich auch mit der Industrie zusammenarbeiten und dann gibt es sogenannte Non-Disclosure Agreements. Mhm. Ich glaube, da hat jetzt so eine Sängerin über dieses NDA was gesungen.
Billie Eilish, glaube ich.
Billie Eilish,
so glaube ich. Okay, aber Sie sind auch nicht von der Pharmaindustrie gekauft?
Nein, natürlich nicht. Also es ist so, ich bin momentan eigentlich hauptsächlich in der Grundlagenforschung unterwegs. Das ist also weder Pharmaindustrie noch sonst irgendwas. Das macht mich schon glücklich, aber mit dieser Wissenschaft ist ein bisschen schwer, Geld zu verdienen. Also Sie sind dort in Forschungsprojekten drinnen und wir haben leider Gottes jetzt die Unsitte, dass wir alles auf Forschungstöpfe aufgeteilt haben. Es gibt eigentlich niemanden, der zuständig ist dafür. Denn jeder, der sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt, beschäftigt sich mit dem laufenden Geschäft, aber nicht mit einer Pandemie. Das ist ja nicht auf dem Dienstplan drauf. Und deswegen muss eigentlich auch dem Hörer aufgefallen sein, dass die eigentlichen Experten, die dafür zuständig wären, am Anfang keinen Pieps gemacht hatten. Nicht? Das Robert-Koch-Institut beispielsweise, das kam ja Wochen zu spät. Das hatte ja am Anfang gar keine Ahnung, was sie da überhaupt rechnen sollen. Und dann auch mit der Beurteilung der Situation. Das waren am Anfang eigentlich, ich habe immer gesagt, die Privatiers retten jetzt die Welt. Das waren eigentlich also so Leute wie ich, die zufälligerweise jetzt wussten, was man da zu tun hat. Ich meine, es gibt schon eine Nation, die perfekt aufgestellt war, das sind die Engländer.
Ja.
Die sind natürlich extrem fit, die machen auch die meisten Publikationen momentan. Die haben aber, muss man zugeben, im Infektionsgeschehen auch den größten Sauhaufen. Also ob das jetzt korreliert ist, weiß ich nicht, aber da scheint es irgendwie, irgendwas geht da nicht ganz zusammen.
Ich wollte euch wirklich sagen, also von außen hat man eher den Eindruck des Letzteren, also des Sauhaufens. Aber
man wird danach natürlich hergehen und das Ganze beurteilen und sagen, wer hat es besser gemacht, wer hat es schlechter gemacht. Aus den Dingen kann man ja dann künftig lernen. Bevor der Schaden nicht angerichtet ist, glaubt man nicht, dass es zu diesem Schaden kommen kann. Ja. Wir erleben es momentan, die Krankenhäuser sind leer. Keiner glaubt, dass jetzt momentan ein Problem da wäre. Und in Wirklichkeit hat sich schon längst wieder was zusammengebraut. Das heißt also, erst wenn die Krankenhäuser wieder von den Zahlen her anders aussehen, wird dann jeder schlussendlich glauben, dass man da vielleicht doch besser aufpassen muss. Nicht? Und genau das ist eigentlich der Punkt, nicht? Wenn man etwas kritisieren muss, dann, dass wir erst glauben, dass etwas problematisch ist, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Was wäre ein wichtiger Schritt jetzt in Südtirol?
Einerseits, wir haben es ja mitgekriegt jetzt über die ganzen Diskussionen, ist natürlich die Impfung ein ganz, ganz großes Thema. Und die spaltet momentan perfekt in verschiedenste Lager auf. Mich interessiert vor allem ein Lager, das sind weder die Impfgegner noch die Fanatiker, sondern all jene, die verunsichert sind, ganz einfach Angst vor der Impfung haben, wobei Angst nichts mit Angsthase zu tun hat, aber denen diese Impfung Respekt macht. Ja. Ich kenne auch zum Beispiel viele Leute, die Angst vor der Nadel haben.
Wäre das Wichtige, jetzt diese Menschen, von denen Sie eben gerade angesprochen haben, abzuholen und sie zum Impfen zu bewegen? Oder was wäre der wichtige Schritt, dass wir im Herbst gut dastehen?
Genau, es gibt jetzt noch einen Rest, der nicht ganz weiß, was er tun soll. Ja. Das Wichtige ist, jemand, der nicht geimpft ist oder vielmehr jemand, der nicht immun ist, der weiß, dass er aufzupassen hat. So, das ist das Wichtigste. Solange sich so jemand dann wirklich nach wie vor von den Kontakten her vorsichtig ist und auch zum Beispiel die Maske verwendet, ist das absolut kein Problem. Wie soll ich sagen, diese Toleranz müssen wir haben. Und da gibt es auch keinen medizinischen noch epidemiologischen Grund, da irgendwelchen Druck auszuüben. Aber es gibt sehr viele, die zögern die Impfentscheidung hinaus und vergessen in der Zwischenzeit vorsichtig zu sein, holen sich dann das Covid ab und kommen dann daher und sagen, ach, hätte ich nur geimpft, weil jetzt hat es mich da gerade ordentlich erwischt. Mhm. Und das brauchen wir auch nicht. Brauchen Leute, die mitdenken, die verstehen, dass man sich jetzt vor der Impfung nicht fürchten muss. Und wenn man sich tatsächlich fürchtet, dass man diesen Schritt nicht wagt, dann ist es einfach zu akzeptieren. Ganz einfach. Mhm. Da muss man auch keinen Druck jetzt ausüben. Aber man muss den Leuten dann eben Unterstützung gewähren, sodass sie das Ganze möglichst dann sicher machen können.
Mhm. Der Biostatistiker Markus Falk hatte in den letzten Monaten nicht nur einen wichtigen Job, sondern auch einen sehr exponierten. Mit Beleidigungen und Beschimpfungen vielleicht, da kommt nicht jeder gut zurecht. Wir sprechen davon weiter. Nach diesem Südtirol 1-Hit. Das ist der Sonntagvormittag im Gespräch mit Markus Falk in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 heute, unserem allwöchentlichen Promi-Frühstück. Und ja, ein viel beachteter Mann ist der Biostatistiker und Mathematiker mit seinen Prognosen seit anderthalb Jahren allemal. Herr Falk, sind Sie selber so beschimpft und beleidigt worden, auch auf offener Straße vielleicht? Jetzt Facebook lassen wir beiseite, weil das ein Paralleluniversum ist, auf dem Sie nicht mehr stattfinden. Und das versteht auch wahrscheinlich jeder. Dass Sie sich jetzt noch dran erinnern?
Also auf der Straße bin ich jetzt mit faulen Eiern noch nicht beworfen worden.
Verbal?
Nee, auch verbal nicht. Man begegnet mir also immer durchaus auf Augenhöhe. Also ist bis dato noch nicht zum Konflikt gekommen, vielleicht weil mich die Leute auch gar nicht erkennen mit der Maske. Ja. Es gab natürlich sehr, sehr viele Beleidigungen, wobei ich muss dazu sagen, es gab auch einiges an Lob. Aber es ist so, diese Beleidigungen, die stören mich nicht. Also auch wenn Sie das durchlesen, ich habe mir das dann irgendwann abgewöhnt, weil da kriegen Sie dann Bauchschmerzen. Aber was mich gestört hat, ist, sensibel reagiere ich, wenn die Unwahrheit erzählt wird. Also es hieß zum Beispiel, da kriegt ein Schweinegeld von ich weiß nicht wem. Mhm. Da habe ich mich dann gewehrt, weil das geht nicht. Also Unwahrheiten zu verbreiten geht nicht. Wenn einer zum Beispiel, das ist so ähnlich wie mit dem Essen, nicht? Wenn er sagt, es hat mir nicht geschmeckt, dann ist es sein Recht, nicht? Wenn ich dem nicht passe, dann ist es sein Recht, das darf er sagen. Aber Unwahrheit darf man nicht erzählen. Nicht? Ja. Wie ich Ihnen vorher gesagt habe, also diese Lügen, das ist das Einzige, das wahr ist, weil das kann ich selber sogar noch überprüfen. Nicht? Und ich werde vielfach angesprochen, also meine Rolle ist ja viel nicht ganz jetzt geheuer. Nicht? Also
ja,
wer ist dieser Typ? Wo kommt der her? Wieso lässt er sich nicht bezahlen? Wieso redet er immer mit? Wieso wird er immer gefragt? Wieso tritt er so auf und nicht anders? Und je nachdem. Nicht? Dann wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich bezahlt werde für diese ganzen Presseartikel. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, da wirst du angerufen und dann wird das Interview gemacht und ich behalte mir da meistens das Recht vor, das gegenzulesen. Mhm. Und damit hat sich das ganze Thema, damit wird man weder bezahlt noch sonst irgendwas, sondern das ist unter Anführungszeichen einfach dieser öffentliche Auftrag, wenn man so will. Nicht? Ja. Ich habe ja vorher gesagt, wichtig für uns ist, dass wir kommunizieren und das ist Kommunikation. Mhm. So sind die Spielregeln. Nicht? Ich werde ja jetzt auch für diese Sendung nicht bezahlt.
Nein.
Da glauben die Leute, ja, aber die Leute glauben, das wäre,
das
denen nicht für übel zu nehmen.
Ja, ja. Ja,
das ist ein Produkt, nicht? Mhm. Da wird ja Werbung geschaltet, das ist alles inszeniert, das ist alles gekauft. Der Falk, jeder einzelne Beistrich, den hat jemand vorher schon diktiert. Nicht?
Ja, ja,
könnte
ja,
sich jetzt jemand sich ausdenken. Mhm. Und da muss ich dann immer schmunzeln, wenn ich sowas höre, weil ich das ja jetzt selber überprüfen kann. Sonst natürlich, wenn ich das jetzt nicht überprüfen könnte und leichtgläubig bin, würde ich es vielleicht sogar glauben.
Ja. Zu Ihren Kindern und Enkelkindern, die Sie ja auch inzwischen haben. Wie viele sind das überhaupt?
Also Enkelkinder bisher 2.
Aha, aha. Ja. Und Kinder haben Sie wie viele?
Kinder habe ich leibliche 3 und noch ein Stiefkind.
Okay. Wenn wir uns die anschauen, wie haben sich die verändert in der letzten Zeit? Also je kleiner die Kinder sind, desto mehr interessiert es mich, weil ich glaube doch, dass diese Zeit mit jungen Menschen was macht.
Also der Jüngste ist 14 jetzt und der hat jetzt natürlich in der Corona-Zeit seine unter Anführungszeichen Pubertätzeit erlebt. Und es war für ihn mit Sicherheit jetzt nicht ganz einfach. Das ist ein Junge. Ich muss aber dazu sagen, dass gerade dieses Mittelschulalter diese Isolation zum Teil sogar genossen hat. Aber das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern und sagen, das ist für alle gültig. Das ist ja auch die Zeit, wo sie sich selber manchmal ein bisschen zurückziehen. Zumindest ich kann mich so
in meiner Zeit
erinnern. Und das aus den Umfragen geht jedenfalls hervor, dass dieses Pubertätsalter eigentlich ganz gut damit wegkam. Deswegen, er hat es eigentlich ganz gut weggesteckt. Aber Leid taten mir all jene, die jetzt, sagen wir mal so, die erste Partnerschaft knüpfen wollte oder die erste Liebe entdecken wollten, denen hat jetzt Corona natürlich mal diese Zeit versemmelt. Aber das Leben ist noch lang, sage ich.
Und Corona auch irgendwann so, dass wir trotzdem uns noch die Hand geben und in die Augen schauen können.
Natürlich.
Und
das
kennenlernen
können. Genau, das können wir ja eigentlich jetzt schon.
Also. Das stimmt. Markus Falk heute in Feuer und Flamme hier auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Südtirol 1. Dieses Coronavirus ist der Superman und es nutzt vor allem die Superdummheit der Leute aus. Das sind so Dinge, die der Biostatistiker Markus Falk sagt. Verträgt Corona diese Sprache? Also so dieses, zum Teil auch Saloppe.
Es ist so, man hat mir ja vorgeworfen, ich habe mal diesen Begriff Superfurbo geprägt.
Genau, Superfurbi.
Und wobei ich das nicht war, aber der kam halt irgendwie dann auf und ich habe das dann verwendet. Man sollte sowas natürlich nicht tun. Nicht? Das ist genauso, wie man jemanden nicht Arschloch nennen darf. Nicht? Aber mir kam vor, um dem Ganzen auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben, braucht es teilweise auch entsprechende Begriffe dafür. Ja. Und es gibt tatsächlich, also das ist jetzt kein Vorwurf an den Einzelnen, aber Sie haben das vielleicht alle selber schon mal erlebt, wenn Sie irgendwo in der Stadt einen Parkplatz suchen, dann hält plötzlich einer an, dahinter staut sich's, ich weiß nicht, bis zur wievielten Ampel zurück und der wartet dann ganz gemütlich, bis er dann einparken kann. Nicht? Dem ist nicht klar, dass er als Einzelner da jetzt einen riesen Blödsinn angerichtet hat. Und das ist jetzt ein Superfurbo zum Beispiel.
Okay.
Und genau den finden wir auch in der Pandemie. Den Leuten ist nicht klar, dass mit ihrem Verhalten da jetzt plötzlich irgendwas losgetreten wird. Und die fragen sich danach, was ist jetzt, wieso sind sie alle so aufgeregt, wieso sind, da ist ja nichts, keiner ist da, da hat sich ja noch keiner wehgetan und so weiter und so fort, nicht? Und man hat in der Pandemie nicht die Zeit, jeden Einzelnen jetzt aufzuklären. Und deswegen finde ich dann diese Begriffe Superfurbo schon unter Umständen nützlich. Schon allein deswegen, weil sie in dem Fall positiv polarisieren.
Sie müssen halt hart genug sein, um das auszuhalten,
das
dass
schon,
darüber
ja
diskutiert wird. Aber das sind Sie.
Genau,
das ist ja gut.
Das schon. Das
so geht es mir auch manchmal im Radio. Ich bin auch eine, die solche Begriffe verwendet und dann geht's auf. Aber ist egal. Wenn man sie vertreten kann für sich selber, dann ist es auch.
Es ist so, es ist eine fürchterliche Gratwanderung.
Absolut.
Und ich glaube, man muss so sparsam wie möglich damit sein. Und ich habe eigentlich nur diesen Begriff da verschuldet, weil ich den halt dann eben weitergetragen habe. Aber ich habe mich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht beteiligt an dieser Diskussion mit der Impfpflicht. Ich muss ehrlich, also von meiner Seite dazu sagen, ich finde die sowas von unglücklich. Ich kann nachvollziehen, wieso es bestimmte Beweggründe dafür gibt. Aber wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Und ich habe mich sehr, sehr gut eingelesen, was zum Beispiel im 18. Jahrhundert so alles los war. Und ich erlebe heute genau das Gleiche wieder. Also wir haben in den letzten 300 Jahren überhaupt nichts dazugelernt. Neu.
Meistgestellte Frage an Sie im Moment, wie wird der Herbst?
Also wenn wir jetzt die Aufgaben richtig machen, dann kriegen wir ganz einen vernünftigen, normalen Herbst.
Aufgaben, die da sind.
Aufgaben heißt, wir dürfen jetzt die Fälle nicht nach oben wachsen lassen. Das Ganze muss friedlich unten bleiben. All jene, die immer noch ein bisschen hadern mit der Impfung, aber dann doch eher sich impfen lassen würden, denen muss man das Impfangebot machen und die sollen das dann auch ausnützen oder sich dann auch impfen lassen.
Also die Busse finden Sie auch ganz okay zum Beispiel, oder?
Es ist leider Gottes so, dass wir darauf angewiesen sind, dass jeder sich impfen lässt, der möchte, und dann muss man den Leuten auch nachlaufen. Das ist halt so, nicht? Also die anderen, die sich gleich am Anfang um den Termin gekümmert haben und dann unter Umständen ewig lang gewartet haben und so weiter und so fort, die sind jetzt natürlich die Blöden, weil jetzt kommt der Bus bis vor an die bis vors Haus.
Kirchplatz,
aber
ja.
Das ist einfach so, nicht? Manch einer will es gemütlicher, der andere will es halt anders haben. Jeder. Wichtig ist nur, dass man schlussendlich dann diese Möglichkeit beim Schopf packt. Und es wird mir ja auch schon vorgeworfen, ich mache da ständig Werbung für die Impfungen. Aber es ist schlussendlich so, ich muss mir nur die Zahlen ansehen. Und die Impfungen haben uns bis dato schon 2500 Todesfälle erspart. Die hätten wir jetzt nicht gehabt in der Zeit, aber die wären in den nächsten Jahren entstanden und die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Nicht? Es kann jetzt sein, dass die Impfung natürlich an Wirksamkeit verliert, dann sieht die Bilanz vielleicht zum Schluss dann nicht so perfekt aus, aber das ist kein Vergleich damit, mit dem, was wir schlussendlich durch die Impfung selber an Risiken eingehen.
Thema Geruchs- und Geschmackssinn ist etwas, was vielen übrig geblieben ist nach einer Corona-Infektion. Da können wir mit Ihnen auch sehr gut weitersprechen drüber. Wir haben das gerade eben, als die Musik lief, schon kurz gemacht. Deswegen, das möchte ich nachher auch noch machen. Ja, Mathematiker, Biostatistiker und ein mutiger Mensch. Markus Falk heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen. Mit Sarah Bernardi.
Es ist 11:30 gleich, der Biostatistiker Markus Falk bei uns heute. Es gibt ja viele, denen übrig geblieben ist, dass sie jetzt, wenn in der Küche gekocht wird, gegen Mittag hin nichts mehr riechen. Also wenn die Lasagne gekocht wird da drin, dann duftet es nicht mehr heraus für viele. Das ist schade im Moment, aber Sie sagen, wie es aussieht, kommt es wieder. So.
Ja, also man kann hier mittlerweile entwarnen. Ich muss aber jetzt gleich dazu sagen, ich bin kein Arzt, nicht? Und das ist jetzt ein bisschen ein Thema für Ärzte.
Aber Sie kennen die Zahlen, sage ich
genau,
jetzt.
Genau, aber ich kenne die Zahlen dahinter. Man wusste am Anfang nicht ganz genau, wo kommt es her. Sind es die Nerven, die kaputt gingen und nicht mehr leiten? Oder sind es vielleicht diese Geruchszellen selber? Und man weiß, dass das Virus diese Geruchszellen angreift und zerstört und die sind einfach jetzt kaputt. Es geht also nicht zwingend in die Nerven weiter, aber es sind die Zellen zerstört und es kann unter Umständen schon länger dauern, bis das dann sich wieder einrichtet. Länger heißt, das können auch Monate sein, und das kann unter Umständen auch 1-2 Jahre dauern. Plus muss man dazu warnen, viele werden das Riechen erst wieder lernen müssen.
Also viel trainieren, das hilft einfach. Ja, alles, was man irgendwie findet, an die Nase halten.
Also das Wichtigste, Wichtigste ist, sich nicht verrückt machen lassen. Es gibt da jetzt auch kein Medikament, so ohne weiteres, das man nehmen müsste. Man muss das natürlich vom Arzt abklären lassen und sich immer wieder dann informieren, wie es aussieht. Weil, wie gesagt, da ist nicht jeder gleich. Aber wichtig ist, ruhig bleiben, abwarten, Geduld haben. Ich mache Ihnen ein Beispiel von mir selber. Das hat jetzt nichts mit dem Geruchssinn zu tun, aber mich hat es vor 5 Jahren ziemlich stark an der Influenza, mit der Influenza erwischt. Beim Laufen danach ging es so 1-2 Monate nicht mehr ganz so, wie es früher war. Aber eigenartig war, ich konnte dann für ein ganzes Jahr lang, also bei einem Schluck Alkohol war ich komplett betrunken. Und da hat offensichtlich die Leber so lange gebraucht, bis sie dann schlussendlich wieder fit war.
Eine Frage noch. Rechnen Sie nur mit Infektionszahlen oder auch damit, wie viele Patienten mit anderen Erkrankungen in der Zeit auf der Strecke geblieben sind?
Das ist jetzt das Fachgebiet eigentlich der Epidemiologen, die sich jetzt anschauen müssen, was hat es denn noch an Kollateralschäden gegeben.
Genau.
Und das sind die ersten Zahlen, die schauen nicht wahnsinnig gut aus. Also da haben wir jetzt einiges verschleppt. Wir haben teilweise auch komplett überreagiert. Bestes Beispiel ist, einen kompletten Lockdown hätte es, wenn wir gewusst hätten, wie man mit dem Virus umgeht, nicht gebraucht. Aber da hatten wir vorher schon das Thema, wenn sie nicht alle einsperren, dann gibt es immer wieder den einen, der es nicht versteht.
Ja, ja.
Und dann kann der schon wieder ausreichen, damit das Ganze nicht funktioniert. Nicht die Australier erleben es momentan in Sydney, die mussten jetzt um einen Monat den Lockdown wieder verlängern. In Singapur ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Die Asiaten, die managen diese Pandemie auch ganz anders. Aber die haben auch ihre Probleme. Also die kommen momentan, die hatten jetzt kürzlich, man kann es ruhig auch hier sagen, über das Rotlichtviertel einen riesen Ausbruch.
Also, ja.
Der hat sich dann fortgepflanzt bis auf ein Kreuzfahrtschiff, das musste dann umdrehen, gut. Aber jetzt hat es einen ganzen Fischmarkt erwischt mit jede Menge Folgefälle. Und das ist so, zum Beispiel, was dort spannend ist zu sehen, ist, dass sehr viele Geimpfte darunter sind. Und das wird aber normal werden. Also es werden auch die Geimpften sich erneut infizieren. Aber das wird, ich sage, einfach nur ein Schnupfen werden.
Ich finde es gut, dass wir heute so viel Zeit zum Reden haben. Wirklich, weil es sehr spannend ist, sie nicht nur in eine Richtung einmal reden zu lassen, sondern einfach wirklich die vielen Facetten des Markus Falk kennenzulernen. Gleich der Endspurt. Mein Satz, dein Satz. Unser übliches Finale.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Vor Corona kannte ihn und seinen Job kaum jemand bei uns hier im Land. Heute gehört er zu den meistgezeigten Gesichtern in der Zeitung, zum Beispiel zu seinen Berechnungen, Prognosen und Zahlen, der Biostatistiker Markus Falk. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass Sie ja, uns ein bisschen mehr verstehen haben lassen, welcher Mensch hinter diesen ganzen Zahlen steckt. Mein Satz, dein Satz, Herr Falk, unser Finale, bei dem ich einen Satz beginne und Sie ihn bitte kurz für mich zu Ende sprechen. Dieses Coronavirus ist...
Das ist eine Herausforderung. Ja, nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft.
Die größte Herausforderung an meinem Job als Biostatistiker ist Tag für Tag.
Das Zugeben von Fehlern und dann verstehen, wieso das falsch war.
So richtig verrechnet haben ich und meine Modelle uns einmal.
Das ist eigentlich noch nicht vorgekommen.
Zufrieden macht mich an meinem Job.
Ja, dass ich eigentlich tun und lassen kann, was ich will.
Das Gesundheitsthema, das wir über Corona hinweg niemals vergessen dürfen, ist?
Das ist den Lebensstil und die Lebensfreude, um die wir uns teilweise zu wenig kümmern.
Ohne meine schwarze Brille bin ich.
Da bin ich ganz ein normaler Mensch, hat man mir gesagt. Also das, immer wenn ich die runtergebe, dann heißt es dann, ah ja, Sie schauen ja ganz normal aus.
Oh, woher kommt die? Also, weil die ist wirklich Ihr Markenzeichen.
Also die Geschichte dahinter ist eigentlich kurz und lang. Ich hatte natürlich auch mal eine normale Brille und wenn Sie Kinder haben, dann ist die schneller am Boden, als Sie sie wieder aufgesetzt haben. Und weil ich eben laufe und Sportbrillen dafür verwende, habe ich dann einfach die Sportbrille oben lassen und seitdem laufe ich mit der Sportbrille herum.
Ich wäre gerne besser darin.
Also ich wäre gern zu Hause geduldiger.
Und zum letzten Mal geweint habe ich?
Oh, das ist jetzt aber traurig. Also, wenn ich jetzt ehrlich sein darf, das letzte Mal geweint hatte ich, als ich für die Deutschen ausgerechnet habe, wie viel es Corona-Tote gibt, da bin ich zum Weinen gekommen.
Ja, wirklich?
Ja, es ist so, ich habe damals, die Deutschen hatten nichts gemacht. Nicht? Die hatten gar nichts gemacht. Das RKI war draußen gesessen und die glaubten, die würden das schaffen wir schon, wir haben genug in das schaffen wir.
Ja.
Und ich habe dann gesehen, wenn die jetzt nicht bremsen, das geht so schnell nach oben und das übersetzt sich dann eins und eins in Todesfälle. Und dann habe ich gesagt, wenn die so weitermachen, dann kriegen die aber wirklich nicht nur 10.000 Fälle pro Tag, sondern das sind dann 100.000 Fälle pro Tag mit entsprechenden Todesfällen. Und als ich diese Zahl dann gesehen habe und keiner mehr zugehört hat, dann bin ich, ja, da muss ich weinen, ganz einfach.
Was ich durch Corona über mich selbst gelernt habe, ist?
Das ist spannend. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ich habe sicherlich gelernt, dass ich ein unheimlicher Dickschädel bin und dass die Leute eigentlich mehr von mir halten, als eigentlich dahinter ist. Also ich erstaune immer wieder, wie man sich dazu was einbilden kann. Aber wie gesagt, es amüsiert mich mittlerweile auch.
Ich spare gerade auf.
Oh, sparen ist für mich, also hat bei mir nichts mit Geld zu tun. Sondern sparen heißt, sind für mich so diese Glücksmomente, die man sich dann für Besonderheiten aufbewahrt. Und so ein Glücksmoment könnte zum Beispiel sein, dass Sie unheimlich ein gutes Joghurt haben, das Sie dann am Abend irgendwann genießen. Also diese Dinge, da spare ich immer gern.
Und wenn ich euch jetzt zum Mittag bekochen würde bei mir daheim, dann gäbe es?
Also das Schnellste sind natürlich immer irgendwelche Nudeln. Und sonst natürlich muss man halt vorher schauen, was man einkauft. Aber geben tut es normalerweise alles bei mir.
Markus Falk, vielen, vielen Dank. Jetzt Mittagessen gibt es natürlich nicht bei Ihnen, aber immer viele Zahlen, ganz spannende Ausblicke. Und ich danke Ihnen einfach dafür, dass Sie manchmal auch anecken und zum Nachdenken anregen. Einen schönen Sonntag noch.
Ja, gleichfalls und vielen Dank für die Einladung und hoffen wir, dass der Herbst dann eben doch friedlicher wird, als zu erwarten ist.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.